Warum können wir denn nicht einfach nur eine schöne Zeit miteinander haben? Warum geht das nicht? Und meiner Meinung nach ist Akzeptanz ein wichtiger Punkt. Also ich akzeptiere, dass du anders bist. Ich sehe nur mich und was für mich halt gerade total relevant ist und gehe davon aus, dass das für dich genauso relevant sein müsste. Also ich gucke dich nur durch meine Brille an und mache mir nicht die Mühe, dich mal aus deiner Welt heraus zu betrachten und zu akzeptieren, dass du ganz andere Dinge brauchst und ganz anders durchs Leben gehst. Wir können unsere Akzeptanz, dass etwas ist, was nicht übereinander geht zwischen uns, das können wir verändern. Wir können lernen, mit anderen Augen aufeinander zu schauen.
Beziehungslounge, dein Podcast für ehrliche Gespräche über Beziehungen. Du möchtest aus alten Beziehungsstrukturen aussteigen und bist neugierig, Beziehungen einmal neu zu denken und neu zu fühlen? Dann bist du hier genau richtig.
Ja, dann herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich glaube, das ist jetzt die fünfte Folge, die wir gemeinsam aufnehmen. Und bevor wir heute in das neue Thema bzw. in die neue Episode reinstarten, haben wir uns überlegt, nochmal kurz über dieses ja super komplexe und aufwühlende Thema Narzissmus zu sprechen und nochmal so ein paar neue Aspekte vielleicht mit reinzubringen, die beim letzten Mal so ein bisschen untergegangen sind. Und uns haben ein paar Nachrichten erreicht, dass die andere Perspektive manchen etwas gefehlt hat. Die Perspektive desjenigen, der eben narzisstische Gewalt erfahren hat. Und wir haben uns ja in der letzten Folge mehr damit auseinandergesetzt, was ist der narzisstische Anteil in mir und was ist überhaupt Narzissmus, welche Grenzen haben wir, aber wir haben wenig darüber gesprochen, weil das auch einfach viel zu umfangreich ist. Das können wir in einer Folge auch gar nicht alles erfassen. Aber was macht es denn mit dem anderen Menschen? Narzisstische oder generelle Gewalt zu erleben. Und das sollte natürlich in keinster Weise unter den Teppich gekehrt werden. Deswegen magst du noch mal ein, zwei Sachen zur Einordnung sagen oder unseren Zuhörern mitgeben?
Ja, also mir ist an dieser Stelle super, super wichtig, dass wenn Gewalt, emotionale Gewalt, körperliche Gewalt, Missbrauch in einer Beziehung vorkommen, müssen wir es nicht labeln mit Narzissmus, sondern Gewalt ist Gewalt, Missbrauch ist Missbrauch. Und da gibt es eigentlich nur einen Weg, nämlich den Weg in diesem Moment raus aus der Beziehung, raus aus dieser Beziehungsdynamik. Ob das Ende, das grundsätzliche Ende einer Beziehung ist, das sei mal dahingestellt, aber ich darf Wege herausfinden aus dieser Dynamik. Ansonsten bin ich selbstzerstörerisch weiterhin unterwegs. Ja. Und wenn ich es alleine nicht schaffe, aus dieser Beziehungsdynamik herauszufinden, in der Gewalt und Missbrauch an der Tagesordnung steht, brauche ich dringend Hilfe. Therapeutische Hilfe. Menschen, die mich darin unterstützen, einen Weg herauszufinden aus dieser Dynamik. So. Und es ist völlig egal, ob es ein Narzisst ist, der mir Gewalt antut, der mich missbraucht, oder ein Mensch ist, der aus seinen Traumafolgereaktionen missbräuchlich unterwegs ist. Und das ist für mich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, wenn ich da nochmal einmal ganz kurz drauf eingehen kann. Ein Mensch, der Trauma, der Bindungstrauma, der Entwicklungstrauma erlebt hat und der in seinen Überlebensstrukturen unterwegs ist und zum Beispiel als Überlebensmuster Angriff hat oder Kontrolle oder Manipulation, weil er gemerkt hat, dass wenn ich es schaffe, oben zu stehen, dann kann mir keiner mehr wehtun. Wenn ich es schaffe, dich zu kontrollieren, dann kannst du mich nicht mehr kontrollieren. Dann ist das nicht Narzissmus, sondern dann ist das eine Traumafolgeerscheinung. Dann ist bei diesem Menschen Sicherheit bedroht. Bei Trauma geht es immer darum, dass Sicherheit bedroht ist und wir das Ohnmachtsgefühl nicht mehr erleben wollen und versuchen irgendwie zurechtzukommen, sodass so eine einigermaßen Sicherheit für uns spürbar ist. Bei Narzissmus geht es nicht um Sicherheit. Bei Narzissmus geht es darum, dass der Mensch, der Narzisst, davon überzeugt ist, dass sein Wert über allen anderen steht, dass er mehr Bedeutung hat als andere Menschen, dass er mehr Aufmerksamkeit verdient, dass er im Prinzip das Strahlen verdient hat und die Bewunderung anderer Menschen und dass sein Status über anderen steht. Dahinter steht kein Leidensdruck. Dahinter steht das Anspruchsdenken, also das Anspruchsverhalten. Ich bin mehr wert als du. Und wenn du das nicht siehst und wenn du das nicht würdigst, dass ich mehr wert bin und wenn du das nicht achtest und wenn du mir nicht gibst, was ich brauche, also wenn das bedroht ist, wenn mein Anspruchsdenken an Aufmerksamkeit und an Bedeutung und an Status, wenn das bedroht ist, dann fahre ich meine Ellenbogen raus, dann werde ich manipulativ, dann werde ich kontrollierend, werde ich fies, versuche dich sozusagen klein zu drücken. Das ist im Prinzip der Unterschied, so wie ich es sehe, zwischen der Mensch handelt aus seinem Narzissmus heraus oder der Mensch handelt aus seinen Bewältigungs-Überlebensmustern heraus traumabedingt. Die Forschung sagt, dass man nicht eindeutig sagen kann, dass Narzissmus eine Traumafolgeerscheinung ist. Narzissmus kann auch ohne Trauma und entsteht auch sehr häufig ohne Trauma. Und Narzissmus ist nicht unbedingt eine Überlebensreaktion. Es kann sich damit paaren, gleichzeitig, also ist Trauma ist entstanden und es ist auch Narzissmus entstanden. Zum Beispiel habe ich so eine Situation schon mal im Coaching gehabt, dass der Mensch Trauma erlebt hat durch seinen Vater, wurde sehr stark geschlagen und gedemütigt und hat von seiner Mutter eine sehr große Aufwertung erlebt. Für die Mutter war das tollste, der tollste überhaupt, das tollste Kind, der klügste, der beste, der grandioseste. Und dann hat sich das beides miteinander vermischt. Das Trauma mit der Überhöhung des Wertes dieses Kindes. Das bringt natürlich eine irre Mischung dann irgendwie. Und am Ende wird dann auch im Beziehungserleben später wird das dann auch weiter fortgesetzt. Was mir halt super wichtig ist zu sagen, wir dürfen da ein bisschen genauer hingucken, weil was ich im Coaching sehr oft erlebe ist, dass wenn Paare zu mir kommen, die ich dann auch mal einzeln spreche, ich höre, dass einer von beiden sagt, mein Partner ist ein Narzisst, dann spreche ich mit dem Partner und der Partner sagt, meine Partnerin ist eine Narzisstin. Also beide betiteln sich als Narzisst und sagen, und deswegen ist er so und deswegen muss ich aus der Beziehung raus, weil Narzissten sind ja nicht heilbar. Narzissmus ist ja nicht heilbar. Und schieben im Prinzip dann die Verantwortung auf das Narzisstische im anderen und haben dann nicht im Blick, dass eine Beziehungsdynamik ja auch aus ganz anderen Dingen heraus entsteht und dass das auch was mit mir zu tun hat. Also ist es im Prinzip ein Verantwortung abgeben an den Narzissmus sozusagen, ne? Der Narzissmus ist schuld, also der Narzisst. Und wenn das beide tun, dann übernimmt keiner mehr Verantwortung und dann ist es ein gegenseitiges Schuldzuschieben. Häufig ist es so, dass wenn ich mit diesen Menschen dann alleine spreche, ich merke, die haben sehr hohen Leidensdruck. Da geht es nicht um Bedeutung und Aufmerksamkeit und Status, sondern da ist echt in dem Bindungsmuster eine große tiefe Verletzung und vielleicht auch Demütigung mal gewesen und dass sie aus ihrem Überlebensmechanismus heraus Beziehung führen, aus ihren Schutzmechanismen heraus Beziehung führen. Das ist nicht unbedingt Narzissmus, auch wenn sich das äußerlich manchmal ähnlich anfühlt. Ganz wichtig, dass wir da eine Unterscheidung machen.
Ja, das ist, ich finde das so spannend. Und ich muss auch sagen, diese Somatikerin in mir hat wirklich Schwierigkeiten, sich das vorzustellen, dass es Narzissten geben kann, deren Narzissmus nicht auf einem Entwicklungstrauma basiert. Mir fällt es so schwer, mir das vorzustellen, aber ich bin auch gar nicht genug drin in dem Thema. Ja. Und also echt wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und ja. Vielleicht einfach noch als Ergänzung, weil es mir einfach persönlich auch so ein ganz, ganz krasses Anliegen ist. Vielleicht wird es irgendwann auch nochmal eine Folge geben, wo wir uns mit der anderen Seite des Ich habe Gewalt erfahren befassen und uns das vielleicht auch mal ein bisschen struktureller anschauen, ein bisschen mehr mehr Gesellschaftsebene einfach. Weil ich glaube, auch da braucht es einfach ganz viel ganz viel aktives Reingehen und Aufbauen von Selbstachtung und Arbeiten mit unserer Würde, Arbeiten mit unseren Werten, Arbeiten mit unserer Wutkraft als Opfer von Gewalt. Und da wirklich mal in die Verantwortung reinzusteppen. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig und wir als Opfer von Missbrauch und Gewalt erleben uns selbst häufig einfach nur als dieses Opfer, was Schuld zuschiebt und die ganze Zeit damit beschäftigt ist, Schuld zuzuschieben. Und das ist so verständlich. Das ist so verständlich und gleichzeitig dürfen wir hier einen Weg finden, in die Selbstermächtigung zu kommen und einfach aus uns heraus, aus dieser pursten, am besten mit Wutkraft begleiteten Klarheit zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn wir das nicht tun, wird sich der Kreislauf immer wieder weiter nähren und weiter füttern. Das ist auch, also die andere Seite sozusagen, die wir uns mit anschauen dürfen. Vielleicht können wir uns das auch mal aufheben.
Ja.
Für eine Folge.
Sehr gerne.
Ja. Okay, dann starten wir mal mit dem offiziellen Part sozusagen der Episode heute. Und wir haben uns für heute mal experimentellerweise etwas Neues überlegt, nämlich nicht, dass wir mit einem Oberthema reingehen. Vielleicht haben wir am Ende der Folge ein Oberthema, vielleicht auch nicht, mal schauen. Aber wir haben ein paar gemischte Fragen gesammelt und wollen heute mal so ein bisschen querbeet beantworten. Einfach mal schauen, wie sich das so anfühlt. Wir sind ja auch gerade noch am Ausprobieren, was so cool sein könnte, was gern gehört wird. Und deswegen probieren wir das heute mal aus,
Fragen querbeet zu beantworten.
Super.
Ja. Komm mit. Dann legen wir mal los. Eine Nachricht, die wir bekommen haben, aus der wir vielleicht gleich nochmal eine Frage formulieren dürfen, weil es weniger eine Frage ist als einfach eine Beobachtung von der Person. Sie schreibt oder er schreibt, ich weiß nicht genau, ich beobachte in meinem Umfeld so viele Paare, die sich über ihre Partner beschweren und frage mich, weshalb sie sich das Leben gegenseitig so schwer machen. In einer Beziehung zu sein darf doch leicht sein und man sollte es sich gegenseitig doch nicht so schwer machen. Und ich finde die Beobachtung ganz spannend, weil ich habe das Gleiche beobachtet. Du bestimmt auch. Du sitzt ja eh mittendrin. Was sagst du? Was denkst du darüber?
Ja, ich komme tatsächlich gerade aus einem Coaching, wo genau das auch Thema war. Das war heute gerade ganz spannend. Warum können wir denn nicht einfach nur eine schöne Zeit miteinander haben? Warum geht das nicht? Und meiner Meinung nach ist Akzeptanz ein wichtiger Punkt. Also ich akzeptiere, dass du anders bist. Ich akzeptiere, dass deine Bedürfnisse zu anderen Zeiten als meine Bedürfnisse sich melden, dass du eine völlig andere Wahrnehmung der Realität hast, dass du zu anderen Schlussfolgerungen kommst, dass du in einem anderen Bindungssystem aufgewachsen bist und deswegen für dich Sicherheit, Lebendigkeit und Bedeutung auch andere Prioritäten haben. Vielleicht hat für dich Lebendigkeit mehr Bedeutung, weil du in deiner Lebendigkeit sehr stark reglementiert wurdest. Vielleicht hat für dich Sicherheit mehr Bedeutung, weil du dich zu stark, zu viel unsicher gefühlt hast in deinem Leben. Also ich sehe nur mich und was für mich halt gerade total relevant ist und gehe davon aus, dass das für dich genauso relevant sein müsste. Also ich gucke dich nur durch meine Brille an und nicht und mache mir nicht die Mühe, dich mal aus deiner Welt heraus zu betrachten und zu akzeptieren, dass du ganz andere Dinge brauchst und ganz anders durchs Leben gehst. Und an der Stelle ist es halt super wichtig, es gibt ja auch in der Beziehungsforschung, ich habe jetzt nicht die Zahl im Kopf, aber es ist eine irre hohe Zahl. Ich sage jetzt einfach mal 70-75%. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, ich möchte mich darauf jetzt nicht festlegen. Von Beziehungsproblemen lassen sich nicht lösen. Sie lassen sich nicht lösen. Aber was wir tun können, ist, wir können unsere Haltung verändern zu diesen Problemen. Wir können unsere Akzeptanz, dass etwas ist, was nicht übereinander geht zwischen uns, das können wir verändern. Wir können lernen, mit anderen Augen aufeinander zu schauen. Wir können eben lernen zu sagen, ja, du bist ein völlig anderer Mensch mit völlig anderen Wünschen, Bedürfnissen und so weiter. Und ich sehe das. Und wir können lernen, uns selber als wichtig zu erachten und zu sagen, das, was ich brauche, das ist etwas, was für mein Leben super, super wichtig ist. Und das versuche ich jetzt erstmal zu mir zu holen, damit ich aus der Fülle heraus in Beziehung treten kann. Was die meisten Menschen in Beziehung tun, sie treten nicht aus der Fülle heraus in Beziehung, sondern sie treten aus dem Mangel heraus in Beziehung und hoffen, dass das, was sie so sehr brauchen und was ihnen so sehr fehlt in ihrem eigenen Leben, dass es der Partner füllt. Und dann gibt's natürlich ganz viel Druck, dann fühlt sich der Partner oder die Partnerin nicht gesehen. Und aus diesem Punkt heraus entsteht Anspruchshaltung und eben nicht Akzeptanz, entsteht Erwartung und eben nicht, ich lasse dich so sein. Wir wollen gesehen werden und sehen den anderen nicht. Wir sagen einfach nur, ich möchte, dass du mich siehst. Und der andere sagt, ich möchte, dass du mich siehst. Aber keiner sieht wirklich, weil alle nur darauf aus sind, gesehen zu werden. Und nicht zu sagen, okay, auch viele Menschen, die jetzt sich sozusagen anpassen und versuchen, Bedürfnisse des anderen zu erfüllen und zu antizipieren, die sehen den anderen auch nicht, sondern die sehen nur, was sie glauben, was sie tun müssen, um etwas zu bekommen. Das ist kein Sehen. Das erlebe ich auch in Beziehungen ganz oft, dass jemand sagt, ja, aber ich tue doch ganz viel für dich. Und der andere sagt, ich habe danach nicht gefragt. Ich habe nicht danach gefragt, dass du das für mich tust. Mich sehen bedeutet zum Beispiel das und das und das, dass du wirklich siehst, wo ich stehe. Ja, aber ich kann ja jetzt nicht auch noch das machen. Ich mache doch schon die ganze Zeit das andere. Ja, also das ist auch, finde ich, so eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir uns angucken dürfen in der Dynamik, dass wir uns tatsächlich selten sehen, auch wenn wir ganz viel für den anderen tun. Wir tun die Dinge für den anderen, weil wir glauben, dann etwas zu bekommen, Sicherheit oder Wert. Ja, so. Und das sind so diese ganzen Dinge zu akzeptieren. Keiner von uns ist der Fehler. Wir sind beide richtig. Und so wie du handelst, ist es die beste Möglichkeit für dich. Und in der Beziehung geht es mir eigentlich nur darum zu verstehen, warum du so handelst, wie du handelst. Und mit dir gemeinsam vielleicht eine Lösung zu finden, dass sich unser jeweiliges Handeln nicht innerhalb von Schutzmechanismen befindet und innerhalb von destruktiven Spiralen, sondern dass wir wirklich versuchen herauszufinden, was können wir denn tun, um uns zu begegnen, um uns wirklich zu sehen. Dann wird Beziehung leicht.
Mhm. Ja, krass, da war gerade, ich habe gerade so viele Gedanken parallel, die ich jetzt gerne alle loswerden möchte. Ich krieg's gar nicht sortiert gerade. Ja, Wahnsinn. Okay, also einmal haben wir, ich mag es nochmal für mich und uns sortieren, das Thema Eigenverantwortung, wie immer, nicht von meinem Partner zu erwarten, mich voll zu machen, mich zu vervollständigen, mich zu bedienen, in welcher Form auch immer. Und ihn nicht dafür verantwortlich zu machen, mich irgendwie in die Erfüllung zu bringen, sondern da eben mich selbst reinzustellen. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann ist es das, was du meintest, dann gehen wir auch in die Beziehung aus der Fülle heraus und nicht aus dem Mangel von, ich gehe jetzt mit dir in Beziehung, weil ich brauche und hoffe und erwarte von dir das und das. Das so dieser Aspekt. Dann sehe ich auch ganz häufig so dieses Bild von zwei Partnerparteien, die sich auf gegengesetzte Seiten stellen, in der Mitte das Problem und dann ziehen und schieben und drücken und kämpfen beide so miteinander, anstatt sich mal auf die gleiche Seite zu stellen und dann, wie du so schön immer sagst, das Problem zu bestaunen. Und wenn das Problem eben wie in 75% der Fälle, oh mein Gott, nicht gelöst werden kann, dann schauen wir halt, dass wir das Dach größer bauen. Auch das ist immer die Metapher, die Patricia, die du immer so benutzt in unseren Seminaren. Das machen wir das Dach größer, unter dem unsere Beziehung Raum findet. Ja, und eine Frage, die mir jetzt gekommen ist und von der ich weiß, dass sich viele Menschen diese Frage auch stellen. Glaubst du, dass es möglich ist, im ersten Schritt aus Mangel in eine Beziehung reinzugehen und innerhalb der Beziehung dann aber in die Fülle zu finden? Oder meinst du, man muss irgendwie alleine mit sich sein, um Fülle in sich zu kreieren und dann aus dieser mit mir selbst verbundenen, selbst kreierten Fülle heraus in eine neue Beziehung zu gehen? Weil viele fragen mich, muss ich erst geheilt sein, um eine sichere, schöne, erfüllte, whatever Beziehung zu haben?
Ja. Ja, schöne Frage und die kommt auch tatsächlich ganz oft. Ja. Meine Sicht da drauf. Das ist alles nur meine Sicht da drauf. Wir können beides. Wir können wunderbar in Beziehung sein, auch aus einem, also ich bin das beste Beispiel dafür, aus einem ziemlich bedürftigen und ja, bindungsgestörten, wie auch immer, einer Beziehungswahrnehmung in eine Beziehung rein und erstmal alles verkehrt machen, was man so verkehrt machen kann. Und ich hatte ja bekanntlicherweise sehr, sehr stark Verlustangst, ganz kleines Selbstwertgefühl. Und habe das immer so ein bisschen aufgebauscht, dass man es nicht merkt. Aber wenn das dann so ein bisschen tatsächlich hier da reingepikst wurde, da ging gar nichts mehr in meinem Leben. Also sehr, sehr stark unter Sicherheitsverlust und Kontrollverlust gelitten. Das kann man in Beziehung lösen, wenn man wirklich alles zu sich holt. Also wirklich alles. Alles. Jeden einzelnen Pups. Wenn man in Beziehung sagt, okay, ich bin zwar in Beziehung, aber ich bin auch allein für mich und meine Wahrnehmung und mein Erleben verantwortlich. Und ich könnte theoretisch alles, was ich erlebe, von einem anderen Blickwinkel aus betrachten. Und wenn ich es von einem anderen Blickwinkel aus betrachten würde, dann würde ich zu anderen Schlussfolgerungen kommen und würde ich zu anderen Handlungen kommen und würde sich mein Verhalten verändern. Und jetzt versuche ich das mal herauszufinden, was es denn noch für einen Blickwinkel geben würde. Und dann komme ich sehr stark mit meinem Ego in Berührung, mit meinem Anspruchsdenken, mit meinen Verletzungen, mit meinen, aber ich will aber auch mal, dass man sich um mich kümmert. Ich will aber auch mal wichtig sein. Ich will aber auch mal irgendwas, was ich auch immer will. Damit kommt man sehr stark in Berührung und dann zu sagen, okay, jetzt schaue ich es nochmal von einem anderen Punkt aus. Nämlich von dem Punkt aus, dass ich jetzt wirklich nicht ich will aber gucke, sondern von dem Punkt aus von alles, was in meinem Leben passiert, ist richtig. Alles, was in meinem Leben passiert, braucht meine Aufmerksamkeit, mein Mitgefühl, meine Anerkennung, meine Würdigung und jeglicher Negativgedanke, jegliches Negativgefühl ist kein Negativgefühl, ist kein Negativgedanke, sondern ist ein Resultat von etwas. Und das schaue ich mir jetzt einfach mal an und versuche es mal zu mir zu holen, was ist denn da drunter. Und dann kommt man auf sehr viele Basics, nämlich man kommt auf Scham, man kommt auf Wut, man kommt auf Angst, also man kommt bei diesen Gefühlen an, auf ganz viel Traurigkeit. Und dann gehe ich in die somatische Arbeit und dann sind wir bei dir. Dann gehe ich in die somatische Arbeit mit diesen ganzen Gefühlen, die ich bisher immer durch Kompensationsgeschichten versucht habe auszuleben und eben nicht zu mir geholt habe. Und wenn ich das alles zu mir hole, gibt es keine Geschichten mehr im Außen, die ich mir erzähle, wer alles schuld ist und wer anders sein müsste und warum derjenige oder diejenige anders sein müsste, sondern ich lande wirklich komplett bei mir. Und dann entwickle ich einen völlig anderen Blick auf Beziehung, auf meine Partnerperson. Und das kann ich halt in Beziehung machen und das kann ich auch alleine machen. Insofern, in Beziehung ist es eine große Herausforderung, aber eine riesengroße Chance, dass die Beziehung auf ein anderes Level kommt. Und alleine ist es genauso eine große Chance und eine Herausforderung. Da kann ich mich ein bisschen leichter verarschen, sage ich jetzt mal so, ein bisschen einfach gesagt, weil ich habe ja kein Gegenüber, das mir den Spiegel vorhält und sagt, also wenn ich immer wieder getriggert werde und ich immer wieder sage, okay, stopp, ich gehe meinem Trigger nicht nach. Ich versuche jetzt eine andere Haltung dazu zu bekommen und mal gucken, was dann passiert. Das kostet wirklich wahnsinnig viel Ego. Es kostet sehr viel aufgebauschtes Bedeutungsego. Ich bin doch aber wichtig und ich bin noch irgendwas. Ne? Das kostet dich auch deinen Narzissmus, wenn du welchen in dir hast. Weil damit kommt man nicht weiter, sondern man wird demütig, man wird still, ganz, ganz still und merkt, dass es wahnsinnig komplex alles ist und kriegt wirklich Mitgefühl mit sich, mit den Menschen, mit jedem, der austeilt, weil es ist auch nur wieder eine Reaktion, um irgendwie klarzukommen im Leben.
Ja. Und total spannend, dass du das auch gerade gesagt hast, diese Erfahrung haben mir auch schon ganz viele Leute mal mitgeteilt. Kommt jetzt nicht von mir selbst, weil ich hatte diese Situation noch nie in meinem Leben. Aber wenn man eine Weile Single gewesen ist, innere Arbeit und alles macht und dann irgendwann das Gefühl hat, jetzt bin ich bombenfest in mir und dann kommt die nächste Beziehung und man stellt fest, gut, doch nicht. Ja. Wurde mir schon so oft gespiegelt, deswegen eigentlich auch ein total schöner Grund dafür, es innerhalb der Beziehung zu versuchen. Weil wo hast du so eine geile Spiegelfläche wie in einer Beziehung?
Aber auch hier wieder. Auch wieder die andere, die Schattenseite, ne? Höre ich jetzt auch wieder. Ja, also muss ich ja in der Beziehung bleiben, weil ich muss es ja in der Beziehung lösen. Nein, das ist die falsche Schlussfolgerung. Ja. Du kannst nicht heilen in einer Beziehung, in der du Gewalt erlebst, in der du Missbrauch erlebst, in der du dich überhaupt, in der dein Nervensystem keine Ruhe findet. Du brauchst für diese innere Arbeit, brauchst du Raum. Also wenn du in deiner Beziehung keinen Raum hast, um dich wirklich mit dir zu beschäftigen, um dich dir zu begegnen, dann wirst du das in dieser Beziehung nicht hinbekommen. Sondern dann wird diese Beziehung nur wieder dazu führen, dass du immer tiefer dich in destruktive Strukturen verstricken lässt und da aushältst und dass das eben nicht der richtige Ort ist. Also wir brauchen ein Mindestmaß an Sicherheit, um diese innere Arbeit zu leisten. Und wenn ich jetzt von mir rede, es ging auch nur deshalb innerhalb der Beziehung, weil wir eine Zeit lang, wir hatten die Möglichkeit und wir haben sie dann auch genutzt, unsere jeweiligen Schlafplätze voneinander getrennt haben und auch in zwei verschiedenen Stockwerken gewesen sind. Also so, dass wir tatsächlich uns nicht unbedingt begegnen mussten, wenn wir es nicht wollten. Wir mussten uns tatsächlich auch auf eine gewisse Art und Weise verabreden und sind auch nicht einfach nur so in den Lebensraum des anderen reingestürzt, weil wir gerade was wollten, sondern wir haben uns eine Zeit lang wirklich verabredet, haben gesagt, ist es für dich okay, dass wir dann und dann mal drüber sprechen oder dass wir mal zusammen essen oder dass wir mal das und das machen. Also wir haben tatsächlich gemeinsam getrennt gelebt, würde ich sagen. So, und deswegen hatte jeder von uns seinen sicheren Raum. Ich hatte immer meinen sicheren Raum, um mich zurückzuziehen. Und ich wusste auch, wenn ich jetzt 3 Tage Stille brauche, dann bekomme ich die 3 Tage Stille, weil ich nicht weiß, wenn ich jetzt reagiere auf den Trigger, dann würde ich nur wieder in meinen alten Mustern landen. Deswegen habe ich so lange immer gewartet, bis ich eine andere Haltung in mir gefunden habe. Und mit dieser anderen Haltung bin ich in die Beziehung zurück. Und manchmal hat das 3 Tage gedauert. Es gab auch mal eine Situation, wo es 1 Woche gedauert hat, bis ich in diese Haltung gefunden habe. Und sich das gegenseitig zu schenken und zu sagen, okay, hier geht's gerade wirklich um Veränderung und das ist nicht morgen, das kann auch mal eine Weile dauern. Und ich würde mal sagen, heute brauchen wir 10 Minuten und dann sind wir in der anderen Haltung drin. Also ich brauche halt nicht mehr lange. Aber es hat wirklich angefangen mit sehr viel Zeit, die wir uns gegenseitig gegeben haben. Und das finde ich sehr wichtig. Also wenn deine Beziehung das nicht hergibt, dass jeder in seinen Raum gehen kann, dass jeder in seinem Raum auch sich selber wieder, also in sich selber eine andere Haltung finden kann, weil das braucht es. Es macht keinen Sinn, in der gleichen Haltung zurückzugehen, wenn es zu einem Problem gekommen ist. Ich muss in einer anderen Haltung zurückgehen, damit ich anders, von einem anderen Blickwinkel auf das, was zwischen uns steht, schauen kann. Und wenn das der andere macht, dann wird's leicht. Wenn das der andere nicht macht, ist es wenigstens von meiner Seite aus leichter. Dann kann es immer noch passieren, dass es nicht klappt. Aber dann agiere ich nicht so, dass es wieder eskaliert, sondern dann sage ich in der Regel dann, okay, dann braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Dann lass uns noch ein bisschen warten. Weil du guckst ja noch von der gleichen Seite. Das heißt, es würde wieder, wir kommen da noch nicht zusammen. Vielleicht findest du ja noch eine andere Haltung dazu.
Wow. Bin voll beeindruckt gerade. Also es braucht, wenn es innerhalb der Beziehung passieren darf, den Raum dafür, dass man sich ein Stück weit loslässt und von beiden Parteien im besten Fall das Commitment, Eigenverantwortung für sich zu übernehmen. Also Eigenverantwortung ist heute irgendwie mein Lieblingswort. Alles zu sich zurückzuholen.
Ja,
spannend.
Genau.
Danke fürs Teilen.
Gerne. Muss ja für irgendwas gut gewesen sein. dieser ganze Hickhack, den wir miteinander durchhaben.
Ja. Und wenn nicht nur für dich und euch, dann für die gesamte Community-Crowd, die dir heute zuhört und uns. Super schön. Die nächste Frage finde ich auch super spannend. Hast du vielleicht mal Lust, etwas zum Kennenlernen zu erzählen? Wie es sich beim Kennenlernen mit Bindungsängsten verhält, wie Trauma sein Gegenüber sucht, was eine Red Flag für mein System bedeutet und so weiter? Könnte mir vorstellen, dass das auch sehr interessant ist. Finde ich auch sehr interessant. Immer kennenlernen.
Genau, also die Red Flags sind ja bei allen Menschen ein bisschen was anderes, aber jeder spürt ja seine Red Flags. Also wenn wir uns kennenlernen, ich bin ja ein Verfechter davon, ich weiß jetzt nicht, wie jung dieser Mensch ist, der das gefragt hat. Wenn wir sehr jung sind, dann sind wir natürlich, wollen wir jetzt nicht, ja, dann wollen wir in der Regel uns nicht so viel Zeit lassen, um jemanden kennenzulernen, sondern uns reinzustürzen ins Abenteuer. Verstehe ich? Wenn ich aber weiß, dass in mir Trauma lebt, dann ist das gefährlich. Auch wenn alles in mir ganz, ganz schnell in diese Kennenlernphase rein möchte und alles mit dem anderen vielleicht teilen möchte und so weiter. Also wenn ich weiß, dass ich Trauma in mir trage, es ist super, super wichtig, langsam vorzugehen, zu fühlen, alles zu fühlen, auch diese aufregenden, kribbelnden Gefühle in meinem Körper zu fühlen, aber nicht, weil ich's, und wenn ich merke, ich kann es nicht halten, ist es umso wichtiger, nicht in eine Aktion, dann steige ich mit dem anderen ins Bett, weil dann ist es sowas wie eine, dann habe ich dieses Kribbelgefühl nicht mehr, weil dann hat sich etwas entspannt in mir oder was auch immer, sondern ich versuche wirklich dann zu sagen, okay, da ist so ganz, ganz viel Energie in mir. Ich mache ein bisschen somatische Arbeit. Ich mache ein bisschen irgendwas, damit die Energie in meinem Körper sich ausbreiten kann. Und trotzdem entscheide ich mich, den anderen erstmal kennenzulernen. Weil wenn jemand anderes wegläuft, weil es ihm nicht schnell genug geht oder ihr, dann würde ich sowieso irgendwann früher oder später genau an dem Punkt Schwierigkeiten bekommen, weil der andere nicht akzeptiert, was ich brauche. Da kommen wir wieder zur Akzeptanz. Ja, also wenn der andere nicht akzeptiert, was ich brauche, dann wird das später in der Beziehung Thema werden. Wenn ich merke, mein System ist sehr stark von etwas getriggert oder ich habe Angst, auch da wieder, da braucht es mehr Langsamkeit. Dann ist es für diesen Moment, dann merke ich etwas. Das kann sein, dass ich merke, dass der andere in seinem Bindungsverhalten etwas hat, was mir nicht gut tut. Das kann sein, dass das ein Warnsignal ist. Es kann aber auch sein, dass ich merke, dass mein System merkt, da ist eine Herausforderung. Und vielleicht bin ich noch nicht hundertprozentig bereit, mich dieser Herausforderung zu stellen. Nämlich jemand, der mich sehr stark in die Selbstverantwortung führen würde, weil er nicht bereit ist, für mich Verantwortung zu übernehmen. Es kann sein, dass mein System das spürt und ich deswegen Angst bekomme. Angst vor meinem eigenen, von meiner eigenen Courage, von meinem eigenen, ich müsste jetzt in die Selbstverantwortung gehen. Ja, das ist dann aber was Gutes. Auch hier wieder kann man langsam die Sache angehen und sagen, ah, okay, dieser Mensch ist eine echte Herausforderung für mich, weil er fordert mich auf, für mich selbst zu sorgen. Und ich gehe jetzt mit kleinen Schritten in diese Beziehung rein und versuche wirklich ganz mir gegenüber ganz ehrlich und authentisch zu sein und für den anderen vielleicht auch das so zu kommunizieren wie, du, ich möchte jetzt nicht Hals über Kopf wieder in das nächste Abenteuer, sondern ich würde dich gerne erstmal kennenlernen. Ich habe so und solche Erfahrungen gemacht, die waren sehr schmerzhaft. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich irgendwie gut miteinander sind oder in eine Beziehung reingehen, dann können wir uns die Zeit nehmen. Weil wenn wir es nicht sind, dann werden wir es auch in dieser Zeit merken, dass wir es nicht sind und dann tut es dann hinterher nicht so weh. Also letztendlich, mein Plädoyer, geht langsam in eine Beziehung rein und lernt euch erstmal kennen. Könnt ihr überhaupt Freunde sein? Die meisten Menschen, die in Beziehungen gehen, die wissen gar nicht, ob sie überhaupt Freunde sein können. Und Freundschaft ist im Prinzip in meinen Augen die Basis einer Beziehung. Wenn ich mit einem Beziehungsmenschen nicht befreundet sein kann, dann kann ich es vergessen. Dann kann ich alle Herausforderungen im Leben mit dem nicht meistern. Wenn die Anziehung am Anfang so groß gewesen ist, dass wir nicht mal gecheckt haben, ob wir mit diesen Menschen überhaupt befreundet sein können. Also das würde ich als allererstes erstmal versuchen herauszufinden. Kann ich diesem Menschen mich anvertrauen? Geht er gut mit dem um, was ich von mir anvertraue? Kann ich mit diesem Menschen wirklich befreundet sein? Geht er gut damit um, mit einer Freundschaft? Und dann kann man in die Anziehung, dann kann man die Anziehung ausleben. Ansonsten kann es echt in die Hose gehen.
sehr viele Paare haben eine irre Anziehung am Anfang und sind alles andere als gute Freunde. Das geht in die Hose.
Und da sind wir wieder beim Thema Intensität und Kapazität in sich kreieren für Intensität. Weil wenn wir diese Kapazität in uns nicht finden, dann müssen wir natürlich in einen Aktionismus reingehen. In eine Übersprungshandlung oder in eine Handlung im Außen, um irgendwie aus dieser Intensität rauszukommen, die irgendwie zu entladen.
Ja.
Ja, super spannend. Dann hat uns eine Frage erreicht. Verliert man sich als Paar in einer Fernbeziehung? Oder finde ich auch als Einzelperson Gleichgewicht zwischen Freiheit und Verbindung?
Verliert man sich als Paar in einer Fernbeziehung? Der erste Teil der Frage. Ja. Das kann man pauschal ja gar nicht beantworten. Es gibt Menschen, die fühlen sich sehr wohl in einer Fernbeziehung, weil sie sich nicht so wohl fühlen mit sehr, sehr viel Nähe. Wenn es beiden so geht, dann kann eine Fernbeziehung ganz, ganz fantastisch sein, weil man sehr viel eigenen Raum hat in seinem eigenen Leben, sich seinen eigenen Dingen widmen kann, seinen eigenen Alltag hat und man hat aber einen Menschen an seiner Seite, einen guten Freund, an den man sich immer wenden kann. Man hat Sexualität vielleicht mit einem Menschen, weil man gerne monogam leben möchte, aber man hat nicht so eine große Verstrickung zweier Alltage und man hat im Prinzip immer eine schöne Zeit miteinander, weil der Alltag die Zeit nicht trübt. Wenn ich aber ein Mensch bin, der gerne Alltag haben möchte, wenn ich ein Mensch bin, der ein Commitment im Alltag haben möchte, dann wird es schwierig. Weil dann wird immer derjenige leiden, der mehr Alltag hat und wird sich eine Situation wünschen, die Fernbeziehung aufzulösen. Und dann kann es zu Beziehungsproblemen kommen. Ne? Weil wenn einer zusammen will und der andere ist ganz fein damit, dann gibt es das Problem. Weil der fein damit ist, der sieht nicht die Notwendigkeit, das zusammenzubringen. Und der gerne zusammenleben möchte, leidet die ganze Zeit drunter. Ja, und dann ist das, da entsteht daraus das Problem. Also man kann da keine pauschale Antwort drauf geben. Und der zweite Teil, den habe ich jetzt schon wieder vergessen, der Frage, da war noch ein zweiter Teil. Magst du den nochmal vorlesen?
Genau, ob ich auch als Einzelperson Gleichgewicht zwischen Freiheit und Verbindung finden kann.
Ja klar, das hat ja nichts mit Beziehung zu tun.
Ja.
Magst du was dazu sagen?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage besser diesen Teil der Frage besser beantworten könnte als du, aber ich glaube, das ist fast Voraussetzung, dass ich mich als Einzelperson sehe. Auch in einer Beziehung bleibe ich ja eine Einzelperson. Ansonsten geht es ja tief rein in die Co-Abhängigkeit und in die ganzen Verstrickungen, dass ich mir immer darüber bewusst bin, dass ich bin, dass es ein Ich gibt, nicht nur ein Wir, sondern eben auch ein Ich und auch ein Du. Und dass ich in mir, mit mir, dieses Gleichgewicht finde, immer. Also ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, egal ob es jetzt eine Fernbeziehung ist. Es ist wahrscheinlich leichter in der Fernbeziehung, ne? Wegen all dem, was du auch gerade gesagt hast, weil einfach mehr Raum für einen selbst da ist. Aber auch in einer sehr engen, also auch wohnräumlich engen Beziehung braucht es das wahrscheinlich genauso, auch einfach damit wir in der Lage sind, Verantwortung zu uns zurückzuholen, für uns zu übernehmen, bei uns zu schauen, bei uns zu bleiben, uns kennenzulernen, unsere Bedürfnisse nach außen zu tragen und auch einfach klar sehen zu können, wie möchte ich eigentlich leben. Und je enger die Beziehung ist, die Erfahrung, die ich gemacht habe, desto mehr verschwimmen auch die Erwartungshaltungen ans Leben. Und man weiß irgendwann nicht mehr, ist das eigentlich gerade das, was ich möchte? Oder ist es das, was ich mir einrede, was am besten für die Beziehung ist? Und dann weiß ich irgendwann gar nicht mehr. Es wird dann so schwammig, wird dann so neblig. Und dann habe ich nicht mehr klar, wie will ich eigentlich mein Leben führen? Wer bin ich denn eigentlich ohne diese Beziehung? Weil also auch das ist ja eine super spannende Frage. Ja.
Ja, ja, so würde ich das eigentlich auch beantworten. Mhm. Also wir sind erstmal als Einzelpersonen unterwegs. Auch wenn wir alle auf einer spirituellen Ebene miteinander verbunden sind, sind wir doch auf dieser Ebene hier erstmal als Einzelpersonen unterwegs und dürfen halt selber dafür sorgen, dass wir gut mit uns angebunden sind, frei sind, Verbindung herstellen können zu anderen Menschen. Und dann ist es eben immer die Frage, was für eine Verbindung stelle ich her? Stelle ich eine abhängige Verbindung? Also brauche ich dich? Genau dich, Menschen, genau dich nicht, brauche ich grundsätzlich Nähe. Ja, wir brauchen alle Nähe, aber brauche ich dich, Menschen, dafür? Habe ich dich auserkoren für dieses eine Bedürfnis? Dann geht's Richtung Abhängigkeit, also Co-Abhängigkeit. Und insofern, ich kann erstmal für mich alleine eine gute Balance finden zwischen Autonomie, Freiheit, Verbundenheit herstellen mit mir selber, mit anderen Menschen, mit meinem eigenen Herz, mit meinem freidenkenden Geist, der Dinge erfahren will, ausprobieren will, mit meinem Körper, der sich lebendig und ekstatisch im Leben bewegen will. Das ist erstmal alles meins.
Die nächste Frage: Wie erkenne ich, ob der oder die andere nur meine Muster bedient oder ob die Beziehung wahr ist?
Schöne Frage. Ja, was ist wahr? Also die Beziehung, das ist ja, als würde es nur so eine Wahrheit geben. Nee, das ist wahr, was du erlebst, weil das ist deine Realität und deine Realität ist wahr, Punkt. Also es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt wahnsinnig komplexe Zusammenhänge, die wir mit unserem Verstand nicht erfassen können. Und wenn der andere sich dir anpasst, dann ist das eure Beziehungsrealität. Also ich spreche gerne von Beziehungsrealität. Und diese Beziehungsrealität ist zwischen euch gerade wahr. Ja, der andere passt sich an. So, wie erkenne ich, ob sich der andere anpasst? Wahrscheinlich erkennst du es nicht. Es sei denn, du merkst, dass der andere immer nur Dinge tut, die du gut findest. Dann ist es relativ wahrscheinlich, dass sich der andere anpasst. Wenn es zwischen euch niemals irgendwelche Konflikte gibt und alles, was du möchtest, passiert, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass sich der andere anpasst. Wenn es keine wirkliche Reibung gibt, wenn der andere immer Ja sagt, wenn er nie Nein sagt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass sich der andere anpasst. Weil jeder Mensch hat in sich auch mal Nein, hat in sich auch mal nee, ich will jetzt nicht den Kaffee trinken oder ich will jetzt nicht rausgehen oder ich will jetzt nicht XYZ oder mir ist jetzt gerade nicht nach Körperlichkeit oder mir ist jetzt gerade nicht nach was auch immer. Also wenn das niemals kommt, ist es relativ wahrscheinlich, dass sich dein Gegenüber anpasst. Dann kannst du natürlich fragen, möchtest du das wirklich? Und wenn der andere sagt, ja, klar, möchte ich das wirklich? Dann kann man nochmal tiefer fragen, sagen, du sagst nie, was du selber willst. Hast du keine eigenen Bedürfnisse, keine eigenen Wünsche? Mich würde das wirklich interessieren. Und wenn dann der andere sagt, nee, weil das, was du willst, ist eigentlich auch das, was ich will, dann weißt du, es ist so tief verankert in dem anderen Menschen, zu tun, was ein anderer Mensch gerne möchte, dass auch der andere es gar nicht merkt, dass er nur in der Anpassung unterwegs ist. Und das ist nicht deine Aufgabe, das zu lösen. Das ist die Aufgabe des anderen, das zu lösen. Und dann kann man maximal sagen, ich nehme wahr das. Nimmst du das auch wahr? Kannst du, stört dich das denn gar nicht, dass du niemals Nein sagst? Stört dich das gar nicht, dass du gar keinen eigenen Willen hast? Ist das für dich okay? Also ich meine, weil ich sage ja ganz oft Nein. Ich sage ja ganz oft das, was ich mir wünsche oder das, was ich mir vorstelle. So dass man den anderen vielleicht dazu bringt, mal bei sich selber zu reflektieren und das zu unterstützen. Das ist im Prinzip das Allerbeste, um dem anderen zu zeigen, hey, nimm dir doch einfach mal den Raum, herauszufinden, wer du bist, ohne dass du dich auf mich einstellst. Das bedeutet aber, dass in der Zukunft der andere nicht mehr zu allem, was ich möchte, Ja sage. Ja. Das bedeutet, es wird für mich unbequemer. Das bedeutet, die Beziehungsdynamik wird sich verändern, wenn der andere plötzlich kein People-Pleaser mehr ist. Möchte ich das überhaupt? Fühlt es sich für mich plötzlich unsicher an, wenn der andere nicht mehr alles tut, was ich möchte? Warum möchte ich das denn? Ja, also auf der einen Seite möchten wir keinen Menschen haben, der sich anpasst, auf der anderen Seite soll es aber so sicher bleiben. Eine Beziehung fühlt sich ganz anders an, wenn zwei Menschen klar Nein sagen, weil dann bin ich wieder auf mich selbst zurückgeworfen in meiner Eigenverantwortung, meiner, ja, muss ich für mich selbst sorgen. Das kann sehr, sehr beängstigend sein, wenn vorher immer der andere alles antizipiert hat und plötzlich macht das nicht mehr.
Ja. Also als sehr krass überangepasster Mensch und People-Pleaser kann ich das absolut bestätigen. Auch dieses Gefühl von, wenn ich mich jetzt eben nicht anpasse, dann verliere ich alles. Dann geht alles in die Brüche, jeder wird wegrennen. Weil das ist ja genau die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir eben, wenn wir uns nicht anpassen, wenn wir nicht das tun, was wir glauben, was gewollt wird von uns, wenn wir nicht bequem bleiben, dann verlieren wir ja Beziehungen. Und das ist ja das Schlimmste für einen People-Pleaser. Okay. Und für mich, also ich bin ja jetzt schon eine Weile in Process und werde jeden Tag besser darin, ist es auch gerade total erleichternd, auch nochmal so zu hören, dass es sogar ein wahnsinnig gesundes Zeichen ist, wenn man nicht immer matcht. Dass es ein gutes Zeichen ist für eine gesunde Beziehung. Total schön. Voll der heilsame Gedanke gerade, merke ich.
Mhm.
Ja. Gleichzeitig, um nochmal auf die Frage vielleicht zurückzukommen, weiß ich gerade gar nicht, ob wir genau den Punkt von der Frage getroffen haben. Weil es gibt ja jetzt ganz viele Muster. Es ist jetzt nicht nur Anpassungsmuster, es gibt ja ganz viele verschiedene Muster. Und wie ich die Frage interpretiere, wie erkenne ich, ob der die andere nur meine Muster bedient oder ob die Beziehung wahr ist, steht dahinter vielleicht die Frage nach, ist das wirklich Liebe?
Hm.
Oder ist das bloß in Anführungszeichen, ein bequemes Miteinander? Könnte man die Frage so verstehen auch?
Ich habe auch gerade so das Gefühl, Muster bedienen, bedient der andere nur meine Muster? Es kann auch im Negativen sein, also da wissen wir zu wenig jetzt. Also wenn jemand nur meine Muster bedient in der Destruktivität, was ist zwischen uns noch echt? Aber ich würde gerne mal, ich glaube, deine Interpretation, die trifft das eher. Also wenn wir unsere Muster gegenseitig bedienen, ich versuche es mal ein bisschen allgemeiner, wenn wir unsere Muster gegenseitig bedienen, sind wir im Schutzmodus. Da sind wir nicht mit uns selbst verbunden. Ich möchte nicht sagen echt, weil ich mag das Wort echt nicht, weil wir sind immer irgendwie echt. Ja, wir sind auch in unserem Schutzmuster echt. Weil wir sind jetzt, das Wort echt, das bedeutet ja, wir sind einmal eine Fake-Nummer und das andere Mal sind wir echt. Nee, wir sind keine Fake-Nummer. Wir sind immer echt. Auch in unserem Schutzmuster sind wir echt ein Mensch, der sich jetzt gerade glaubt, schützen zu müssen. Egal, ob es zu Recht ist oder nicht zu Recht. Ja, ist völlig egal. Dann sind wir echt. Wir sind echt ein Schutzmensch. Ein echter Schutzmensch. Wir sind ein echter Mensch mit seinen Überlebensstrategien, Bewältigungsstrategien und glauben, nur so Beziehung führen zu können. Das ist echt. Die Frage, also der Punkt ist, wenn wir in Schutzmustern sind, dann sind wir sehr stark auf uns selber fixiert, auf unser eigenes Sicherheitsgefühl. Ich fühle mich nicht sicher, deswegen versuche ich es irgendwie anders hinzukriegen, damit ich mich sicher fühle durch meine Schutzmechanismen. Das fühlt sich für den anderen nicht liebend an. Das fühlt sich für den anderen nicht verbunden an. Das fühlt sich für den anderen nicht, ja, mitfühlend an, sondern es fühlt sich trennend an. Es fühlt sich erdrückend an, wenn es eine Anpassungsstruktur ist. Es fühlt sich klebrig an, wenn es irgendwie sowas Bedürftiges ist. Es fühlt sich kontrollierend an, wenn es mit Forderung und Erwartung zu tun hat, mit Vorwurf zu tun hat. Also es fühlt sich nicht frei und offen und liebend an und auch nicht leicht. Dann weiß ich, der andere ist gerade mit seinen Schutzmustern unterwegs, also mit seinen Mustern unterwegs und glaubt so, jetzt in Beziehung zu mir treten zu müssen. Eine andere Möglichkeit hat der andere nicht und das ist für den anderen jetzt gerade die Wahrheit. Also das ist dann eben jetzt gerade die einzige Möglichkeit.
So, jetzt kann ich, weil ich es nicht gut finde, mit meinen Schutzmustern dagegenhalten und sagen, ich finde das total doof, dass du jetzt so zu mir bist oder ich finde das jetzt so und so oder ich fühle mich getriggert oder ich will, dass du anders bist und dann bin ich sofort auch in meinen Mustern unterwegs und dann treffen halt Schutzmuster auf Schutzmuster und dann entsteht im Prinzip das, was wir unter trennenden, destruktiven Beziehungsdynamiken kennen. Häufig Drama. So, was kann ich machen, wenn ich merke, der andere kommt mit seinen Schutzmustern auf mich zu? Es wahrnehmen, nicht persönlich nehmen, in meiner Mitte bleiben, in meiner Selbstanbindung bleiben, gucken, was sind das für Muster. Wenn es Anpassungsmuster sind, könnte ich dem anderen zum Beispiel das Gefühl geben, hey, du darfst auch Nein sagen, alles gut, muss keine Angst haben. Wenn es angreifende Muster sind, könnte ich sagen, hey, alles klar, mag ich jetzt nicht, ich gehe da mal ins andere Zimmer, kannst gern wiederkommen, wenn du dich beruhigt hast, wenn du dich ein bisschen reguliert hast. Wenn es irgendwelche Vorwürfe sind, zu sagen, okay, so siehst du das, ist dein gutes Recht, aber ich sehe es anders. Vielleicht sollten wir in einem anderen Gespräch, wo du nicht so aufgebracht bist, nochmal drüber reden. Also ich gehe nicht darauf ein, ich bleibe sehr, sehr stark bei mir selbst.
Aha.
Dann entwickelt sich der weitere Verlauf anders. Wenn ich aber es nicht schaffe, bei mir selbst zu bleiben, was auch völlig okay ist, ja, immer wieder, es ist okay, dann ist das meine beste Lösung, weil ich vielleicht gerade nicht gut bei mir bin, weil ich schlecht geschlafen habe, weil ich hungrig bin, weil irgendwelche Traumata angetriggert werden, weil irgendwelche Ängste gerade in mir hochkommen. Warum auch immer, ist es meine einzige Möglichkeit, auf das Schutzmuster des anderen mit meinem eigenen Schutzmuster zu reagieren. Das ist okay. Auch das ist okay. Dann kann man gucken, wer von beiden kriegt es am schnellsten mit, dass es in die Sackgasse läuft. Und derjenige, der es am schnellsten mitkriegt, der kann sagen, stopp, das läuft hier gerade in die falsche Richtung. Wir brauchen mal eine Pause. Und wenn man das nicht schafft, was auch wiederum okay ist, landet man halt im Dramazirkel und hört erst dann auf, wenn man erschöpft ist. Wenn beide so erschöpft sind von ihrem Kampf, dass sie nicht mehr können. Und dann geht's wieder von vorne los. Auch das ist okay. Das ist typische, also wann ist eine Beziehung wahr? Eine Beziehung wird wahr, wenn ich akzeptiere, dass das, was zwischen uns erlebt, die einzige Möglichkeit ist, die wir gerade zur Verfügung haben. Und auch der Schutzmuster etwas Wahres ist, weil anders geht's gerade nicht.
Also es ist eigentlich nicht die Frage nach entweder oder. Entweder ist es Muster bedient oder ist es wahr und ist es echte Liebe. Sondern es ist am Ende immer beides. Wir haben immer irgendwie in irgendeiner Form und Ausprägung noch Muster in uns. Und in der Regel treffen sich eben zwei Menschen, wo sich die Muster zufälligerweise bedienen. Der Bindungsängstler trifft den Verlustängstler, weil das matcht einfach gut. Und deswegen kann die Liebe, die Beziehung trotzdem eine Ware sein. Und dann kommt es halt darauf an, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um?
Genau, also im Richtig, im Schutzmuster fühlen wir Liebe halt nicht. Das ist halt das Problem. Im Schutzmuster haben wir das Bedürfnis, uns in Sicherheit zu bringen. Aber dann fühlen wir Liebe nicht. Liebe fühlen wir ja nur, wenn wir uns innerlich weiten können. Wenn wir Kontakt mit etwas aufnehmen können. Sei es mit dem Universum, mit allem, je nachdem, ob ich jetzt Kontakt zu dir aufnehmen will, Liebeskontakt oder Kontakt zum Leben aufnehmen will, Liebeskontakt zum Leben, ja. Völlig egal. Aber ich brauche eine innere Weite. Und im Schutzmuster habe ich diese, also das könnt ihr ja mal nachmachen, euch mal versuchen zu schützen und gleichzeitig innerlich weit zu fühlen. Geht nicht. Ja. Ich muss mich entscheiden zwischen ich weite mich, ich öffne mich, ich öffne meine Arme, ich lasse das Leben in mich hineinfließen, spüre sofort Liebe. Also nicht sofort, aber hab die Möglichkeit, dann Liebe zu spüren. Oder ich schütze mich. Da spüre ich keine Liebe. Also Liebe können wir eh nur spüren, wenn wir uns öffnen.
Und gibt es aber schon auch die Möglichkeit, dass wir dieses Gefühl von Liebe verwechseln mit etwas, was wir im Schutzmodus fühlen, oder?
Ja, klar. Das ist dann dieses intensive, ich muss dich haben und wir beide und eigentlich ist es gepaart mit Angst und mit, ja, wie würdest du es bezeichnen? Das ist halt ein totaler Dopaminrausch.
Ja, trifft es eigentlich ziemlich gut. Auf jeden Fall ein krasser Hormoncocktail, der dein Nervensystem nicht in die ventrale Verankerung bringt, sondern in einen sehr, sehr aktivierten Zustand. in dem man schon auch mal sein darf. Aber der sollte natürlich nicht die Basis sein. Und das ist halt so dieses, vielleicht auch dieses klassische Verliebtheitsding, was wir alle am Anfang kennen, was aus Nervensystemperspektive auf Dauer echt nicht gesund ist. Und wir alle wünschen uns aber eigentlich, ein Leben lang verliebt zu sein. Aber eigentlich ist es für unser System, wie gesagt, auf Dauer pures Gift, weil irgendwann darf das in etwas Sicheres, Ruhiges, Stabiles zurückkommen und sich dort dann einpendeln, was nicht heißt, dass man nicht trotzdem sich immer wieder neu auch verlieben darf, auch in den eigenen Partner und immer wieder mal diese ekstatischen Gefühle und so hochholen darf, aber es ist halt irgendwie, es sollte halt nicht unsere Baseline sein.
Ja.
Ekstatisch ist vielleicht nicht das richtige Wort, das möchte ich eigentlich gerade gerne wieder zurücknehmen, weil bitte sei von mir aus die ganze Zeit ekstatisch und lebendig, ja. Tu das, sondern ich meinte jetzt wirklich dieses krasse Hormon-Cocktail, der einen so völlig rausschießt.
Ja. Ja. Mhm. Der im Prinzip nur noch den anderen im Blick hat. Also gerade genau. Im Verliebtheitsgefühl hat man ja sich selber gar nicht im Gefühl, sondern man ist ja nur mit dem anderen beschäftigt. Wann kann ich den anderen sehen? Was kann ich mit dem anderen erleben? Welche großartigen Dinge können wir noch gemeinsam im Leben? Also es ist immer nur Fokus andere an der andere. Und ich selber spüre mich eigentlich gar nicht. Ich bin so berauscht von dem anderen. Also es ist ein Rausch, ne? Vielleicht können wir da diese zwischen Ekstase und berauscht sein. Mhm. Also Ekstase hat was mit mir zu tun und es ist berauscht sein vom anderen oder von diesem, wow, was wir alles in der Zukunft miteinander erleben könnten und werden und wir sind's und so weiter. Das ist halt was ganz anderes, ja. Da bin ich ja gar nicht mit mir selbst angebunden. Und ich finde, wir dürfen auch viel mehr über Liebe sprechen. Was ist denn wirklich, wie fühlt sich denn wirklich eine Liebe an, in der ich mein Leben gut, zufrieden, lebendig, angebunden, so leben kann. Ne? Also was ist das für eine Liebe, die nicht Hollywood und dann ist, ne, und Hollywood kennenlernen und dann ist Schluss, sondern was ist denn das für eine Liebe, dass man zusammen am See sitzt und auch mal 2 Stunden schweigt. Und es ist gut. Und es ist beglückend.
Ja.
So, was ist das denn für eine Liebe, die einen wirklich trägt, die einen auch trägt, wenn man sich mal nicht sieht, und man nicht permanent immer sich irgendwelche Nachrichten hin und her schreiben muss, um sich zu vergewissern, dass der andere noch da ist. Sondern sagt, ja, dann haben wir halt mal ein paar Tage keinen Kontakt. Das ist okay. Dann haben wir den Kontakt innerlich. Wir müssen uns nicht vergewissern, dass wir noch da sind. Wir wissen es. Ja, was ist das eigentlich für eine Liebe? Also das ist für mich, darüber dürfen wir viel, viel mehr sprechen, über diese Liebe, als über dieses bombastische Verliebtheitsgefühl, was einfach auf Dauer nicht haltbar ist in uns. Also unser Nervensystem würde durchknallen. Wir würden nur noch so sein die ganze Zeit. Ja.
Ja. Und trotzdem macht die Verliebtheitsphase am Anfang aus so einer evolutionsbiologischen Bindungsebene total viel Sinn. Weil wir müssen ja uns irgendwie fortpflanzen und dann macht es natürlich Sinn, dass da ganz viel in uns an Hormonen passiert, sonst hätten wir die ja auch nicht in uns, was uns wirklich aneinander kettet und dafür sorgt, dass da jetzt ganz viel Leidenschaft und Intensität und sonst was
klar
dabei ist.
Wir wären längst ausgestorben. Wenn wir nur Liebe hätten und uns immer so bewusst erst jemanden aussuchen, den wir dann auch tatsächlich in Liebe und so weiter, wir wären als Menschheit längst ausgestorben. Also viele Kinder entstehen halt aus diesem Hormonrausch und nicht aus, weil zwei Menschen wirklich in Liebe miteinander durch ihr Leben gehen wollen. Und wenn nur die wirklich in Liebe gut miteinander durchs Leben gehen wollen, wenn nur daraus Kinder entstehen würden, ich glaube wirklich, uns gäbe es nicht mehr als Menschen.
Ja, spannender Gedanke.
Insofern ist gut, dass wir nicht alle so bewusst durchs Leben gehen. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich gäbe es viel weniger Kinder.
Ja, der Planet könnte eine geringere Population auf jeden Fall vertragen. Also ich unterschreibe das.
Ist davor wären wir gar nicht dazu gekommen. Aber wer weiß, was wissen wir schon.
Es hat halt was sehr Animalisches, weil kein anderes Säugetier testet erstmal, ob man gut als Freunde zusammenpasst, ob man 2 Stunden zusammen am See chillen und schweigen kann. Das ist ja einfach nur instinktiv.
Und, ja, das ist richtig.
Ja, absolut. Aber interessanter Gedanke.
Dann die letzte Frage für heute. Und die finde ich auch sehr, sehr spannend und die kommt auch sehr, sehr oft. Wenn in einer Beziehung verschiedene Fähigkeiten zur Selbstreflexion da sind, also ist nicht formuliert als Frage, deswegen muss ich gerade meine Frage daraus formulieren aus den Stichpunkten. Wenn also beide Partner unterschiedlich zu Persönlichkeitsentwicklung und Weiterentwicklung stehen, einer möchte sich weiterentwickeln, wachsen, heilen, sich seine Themen anschauen und der andere findet das zwar okay, macht aber nicht mit, bleibt halt so, ist dann die Beziehung, das ist die eigentliche Frage, zum Scheitern verurteilt oder gibt es da trotzdem einen Weg?
Ja, das ist ähnlich wieder wie vorhin mit der Akzeptanz. Also Menschen haben ja viele Ebenen, in denen sie Verbindungen herstellen können. Und niemand sagt, dass man sich in seiner Persönlichkeit weiterentwickeln muss, um besser miteinander in Verbindung treten zu können. Wir treten dann in Verbindung, wenn wir uns gesehen fühlen, authentisch zeigen können, wenn wir als Mensch da sein können, so wie wir sind. Nicht, weil wir uns persönlich weiterentwickelt haben, sondern weil wir einen guten Zugang zu uns finden, eine gute Selbstanbindung. Mein Lieblingswort heute ist Selbstanbindung, merke ich. Eine gute Selbstanbindung zu uns haben, weil wir lernen, immer milder und immer weicher auf uns selbst zu gucken und auch auf alle anderen und deswegen nicht so sehr im Schutz unseres eigenen Ichs unterwegs sind. Das braucht eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung braucht nicht das Wissen über Trauma, über Weiterentwicklung von irgendwelchen Forschungsergebnissen, von irgendwelchen Persönlichkeitsanteilen, Strukturen, bla bla bla. Das ist nicht notwendig, sondern ich würde sagen, der Fokus auf Weiterentwicklung innerhalb einer Beziehung, beziehungsweise dass man dem Partner sagt, ich möchte, dass du dich auch gerne weiterentwickelst, ist einer, der sehr viel Stress verursacht. Ich würde sagen, ich würde zu meinem Beziehungspartner gehen und sagen, du, ich merke, dass wir uns sehr stark voreinander schützen. Hast du Angst? Hast du Angst vor mir? Fühlst du dich nicht sicher mit mir? Hast du das Gefühl, dass unser Leben langweilig geworden ist, dass wir unlebendig sind? Und dann würde ich den anderen kommen lassen und reden lassen. Ich würde ihm den Raum geben, zu erzählen. Es nützt überhaupt nichts, dass ich mich in Seminaren oder in Coachings weiterentwickle und diese Fragen nicht stellen kann und sage, du müsstest dich jetzt auch mal um deine Themen kümmern. Dann stelle ich mich über den anderen und interessiere mich überhaupt nicht für den anderen. Und für mich eine Beziehung, in der wirklich Verbindung stattfinden kann, ist eine, in der ich mich für den anderen interessiere. Wo stehst du gerade? Was sind deine Ängste? Was sind deine Sorgen? Magst du sie mit mir teilen? Ich will dir einfach mal zuhören. Kann ich dich unterstützen? Ich sehe ja, was du alles leistest und was du alles tust. Ich habe das Gefühl, du wünschst dir mal Raum. Du wünschst dir Zeit für dich. Stimmt das? Wünschst du dir Zeit für dich? Kann ich dir irgendwie Raum geben? Kann ich dich unterstützen? Das ist für mich das Resultat meiner eigenen Weiterentwicklung, dass ich dazu in der Lage bin. Ansonsten kann ich meine eigene Weiterentwicklung echt in die Tonne kloppen. Und wenn der andere, was ich noch nie erlebt habe im Coaching, auf diese Fragen, wenn ich sie so stelle, mit so einem echten Interesse für den anderen Menschen sagt, lass mich doch in Ruhe mit deinen scheiß Psycho-Fragen, ja, dann ist die Beziehung vorbei. Dann sage ich, sorry, aber ich interessiere mich wirklich für dich. Das sind keine Psycho-Fragen gewesen, sondern ich möchte gern wissen, wie es dir geht. Und das wirklich aus meinem authentischen Herzen heraus so formuliere und ich von dem anderen eine gewatscht kriege, dann kann ich sagen, okay, dann gibt es zwischen uns nicht mehr sehr viel Bindung. Dann ist das hier nicht mein Weg. Aber nicht, weil sich der andere nicht weiterentwickeln will, sondern ja, dann kann man sagen, weil der andere einfach in seinem engen Korridor bleiben möchte und zu viel Angst hat, über seine Ängste, also überhaupt mit mir in Kontakt zu treten. Also wenn jemand so viel Angst hat, mit seinem Liebespartner in Kontakt zu treten, dann brauchen wir nicht weiterzugehen. Aber was ich sehr häufig erlebe, ist was anderes, nämlich dass
dass Menschen sagen, ja, ich entwickle mich so sehr weiter und jetzt müsstest du aber auch mal was tun. Und da unheimlich viel Druck und unheimlich viel Anspruch und Forderung von diesem Moment ausgeht.
Mhm. So. Ja, wie nutze ich meine eigene Weiterentwicklung und meine Persönlichkeitsentwicklung? Mhm. Krass. Ja klar, das ist so simpel, das ist eigentlich so. Aber trotzdem betrachtet man es selten auf diese Weise. Was machst du draus? Und wir alle sind sehr gut darin zu konsumieren, Masterclasses zu buchen, Kurse, Seminare, Podcasts zu hören mit ganz viel Weisheit drin. Aber am Ende ist immer die Frage, wie übersetzen wir es in unser Leben und in unseren Alltag?
Ja, genau.
Das sind doch mal richtig schöne abschließende Worte. Für heute, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Nö, eigentlich glaube ich, bin ich ganz fein damit. So.
Ja.
Finde es schön. Ihr könnt uns gerne eure Fragen schicken, wenn ihr für die nächsten Folgen noch Fragen habt.
Und lasst uns doch total gern mal wissen, wie euch das Format heute gefallen hat mit den durcheinander gewürfelten Fragen. Ob euch das gut gefallen hat oder ob es euch mehr gefällt, einen roten Faden zu haben, ein Oberthema, ein Überthema. Dann können wir nämlich auch daraus lernen.
Genau.
Ja. Ja, dann lasst uns total gerne wie immer ein Feedback da, ein Kommentar da, bewertet gerne den Podcast, damit er noch von mehr Menschen gesehen werden kann. Teilt ihn gerne, wenn ihr das Gefühl habt, da war heute irgendwas dabei für eine Person, die ihr kennt, die davon profitieren könnte. Und nehmt euch wie immer genau das mit, was ihr gerade für euch braucht. Und lasst fallen, was euch gerade nicht dient. Überfordert euch nicht selbst mit dem ganzen Konsumieren und fangt an zu übersetzen in den Alltag. Und zu integrieren und umzusetzen.
Gut. Die einfachen Dinge, sind in der Regel die Dinge, die am näherendsten sind, auch für eine Beziehung.
Mhm.
Nicht die komplizierten.
Okay. Mhm. Gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.